Wow, ist lang.
Das ist nicht gerade sehr hygienisch.
Unsere Betrachtung der Konzentrationsübung ungefähr so in der Mitte unterbrochen und ich möchte da fortsetzen, falls jemand nicht noch Fragen hätte. Es gibt hier zwei Dinge noch zu erwähnen. Das eine ist, ich habe in der Pause so einige Fragen bekommen, was heißt denn wirklich sanfter Wille? Ja, das ist grundlegend wichtig. Ich habe ein ganzes Buch darüber, aber trotzdem kann man das gut verstehen. Ich möchte erstmal erwähnen, dass die japanischen Kampfkünste alle mit dem sanften Willen arbeiten, weil dieser Wille auch körperlich viel effektiver ist als der Muskelwille. Das gibt viele Übungen, einige sind in diesem Buch erwähnt, das Ki-Übungen. Der sanfte Wille, ja, Ki-Übungen. Ki, das ist eine japanische, nicht einmal Kampfkunst, sondern eher Abwehrkunst, also Verteidigungskunst, und aber in Aikido oder auch in allen anderen Arten von diesen Kampfkünsten ist das Ziel, den Partner in den harten Willen hereinzulocken, dann ist er nämlich verloren. Das ist so die Sache. Und das ist sehr eigentümlich, weil man denkt nicht, dass dieser sanfte Wille körperlich auch ungeheuer effektiv ist, viel effektiver als dieser Wille, Muskelwille oder harter Wille. Und da sieht man auch daran, dass dieser harte Wille, womit wir gewöhnlicherweise arbeiten, besänftigt sein kann, wenn man dazu etwas macht. Am besten verstehen Sie den sanften Willen, wenn Sie an die kommunikativen Gebärden, vor allem auch an das Sprechen, denken. Das ist sanfter Wille, womit wir unsere Sprache überbewusst, nicht bewusst, bewegen. Das ist absolut klarer sanfter Wille. Ebenso ist jede Gebärde, jede kommunikative Gebärde, ja, Lächeln, alle die kommunikativen Gebärden beim Kleinkind, wie das beginnt, also mit Blickkontakt beginnt die offensichtliche Kommunikation, dann mit Zurücklächeln, Lächeln, und dann kommt gleich auch das sich aufrichten, kommunikative Gebärde ist das. Ja. Deshalb kann es auch nie beim Kind verkrampft geschehen. Es ist auch schädlich, wenn man das irgendwie forciert. Da sind die Erfahrungen von Emil Pickler's Tätigkeit und Forschungen maßgebend, dass man das Kind ruhig auf sich selbst verlassen kann im Hinblick auf nicht nur auf Bewegung, aber hauptsächlich und vorwiegend im Felde der Bewegungen. Alle künstlerische Tätigkeiten, wie Sie wissen, das erste, was ein Musikpädagoge macht, Lockerungsübungen. Man kann nicht Kraft, mit Spannung Geige spielen oder Klavier spielen. Und es ist auch sehr wichtig, dass alle kommunikativen Gebärden mit diesem sanften Willen gemacht sind. Ja, man kann nicht anders. Also wenn ich zum Beispiel so zeige, ja, dass, was heißt das? Ich plane nicht, was ich tue. Verstehen Sie? Wenn ich mein, wie das Bewusstsein beim Sprechen nicht bei den Sprachorganen ist, sondern bei dem Inhalt der Rede ist, so auch in jedem künstlerischen, in jeder künstlerischen Tätigkeit. Also wenn wir lernen, Klavier zu spielen, dann natürlich ist unser Bewusstsein bei den Fingern. Wenn wir können, ja, also es ist der tragische Augenblick bei einem Pianisten, wenn er Mitte des Konzerts plötzlich auf seinen kleinen Finger denkt. Da ist es aus. Ja. Also da ist Katastrophe. Sofort. Ja. Und das ist das Charakteristische, dass wir unser Bewusstsein nicht bei dem physischen, körperlichen Tun haben. Ich sage ein Beispiel, das ist mir persönliche Erfahrung gewesen, nämlich ich habe einen Garten und ich mähe das Gras mit Sense, nicht mit Maschine. Und wenn man das macht, also mähen mit der Sense, dann, wenn man nichts tut und im Tempo, wie das früher ein Bauer gemacht hat, ziemlich dieses ungefähr, dann ist man in 5 Minuten außer Atem. Das hat mich immer gewundert jetzt, weil ich in meiner Musikstudie immer begegnet habe, dass bei jedem Volk es Lieder gibt, die man zum Mähen gesungen hat. Ja, wie ist denn das? Ja, sowieso bin ich schon außer Atem, wenn ich das mache und jetzt noch singe. Ja, es scheint eigentlich sehr unangebracht zu sein. Jedoch, wenn wir etwas singen, oder auch nur rhythmisch arbeiten, verwandelt sich der harte Wille, mit dem wir das tun, in den sanften. Es ist, als ob das Singen so die Hauptsache wäre und das begleiten wir halt mit diesen rhythmischen Bewegungen beim Mähen. Auch bei den Galeeren, wenn sie nur so ein Ruder in die Hand genommen haben, ist schon schwer. Jetzt ruderten sie und dazu haben sie noch gesungen. Aber das gilt ja deswegen, weil dann wird die körperliche Arbeit eben mit dem sanften Willen getan. Da ermüdet man nicht. Viel effektiver als alles andere. Wenn Sie diesen körperlichen sanften Willen ausüben oder gutieren wollten, dann, ich glaube, Timo ist der beste Meister darin, lernen Sie mit 3 Bällen jonglieren. Das kann man nämlich nicht mit dem harten Willen tun. Sofort fällt ein Ball auf den Boden. Sofort, wenn Sie das nicht mit diesem sanften Willen tun. Alle diese Bewegungsarten, Qigong und Tai Chi, ja, ja, nichts anderes als der körperliche sanfte Wille wird geübt. Nichts anderes. Belanglos, was für Bewegungen. Ein besserer Meister weiß das. Das Wichtige ist, dass Sie das gutieren. Wie ist das, dieser körperliche sanfte Wille? So, wenn wir Zeit haben, kann ich Ihnen auch etwas zeigen, wie ich mit einem Finger einen ganz starken Mann wegschieben kann, ohne dass hier die Muskeln etwas tun würden. Bitte? Können Sie das sehen?
Ja.
Na gut, also. So, wir machen Folgendes. Ich will Sie so wegschieben und Sie leisten Widerstand. Ja, machen Sie so. Ja, das ist es. Und ich will jetzt, ich versuche Sie mit Muskelkraft, also mit physischer Kraft. Sie leisten Widerstand. Also mit dem Finger kann man nicht viel anfangen. Ja? So, jetzt behalten Sie diesen Widerstand. Okay? Das mache ich folgendes, ich stelle mich nur auf einem Bein. Also wenn ich es physisch schiebe, ich falle zurück. Ist das verständlich? Also, ich habe eigentlich gezeigt. Sie haben auf diese Tür gezeigt. Also mit einer kommunikativen Gebärde. Ich kann drei Männer hintereinander stehen, hochwegschieben. Also das ist, wenn Sie uns da anfassen, da Muskeln sind, obwohl geübt, aber nicht, die arbeiten fast nicht. Das, also da gibt es hunderte und von solchen Übungen, körperliche Übungen. Das ist das eine, das ich erwähnen wollte, damit Sie so ein bisschen im Bild sind, was heißt sanfter Wille. Natürlich, wenn man denkt, kann man nur fast nicht einmal den sanften Willen benutzen. Und das ist das Zweite, was ich Ihnen erzählen wollte. Also diese Übung, Vorstellung und dann das vorgestellte Bild zu haben, das geschieht mit dem sanften Willen. So am Anfang. Wenn wir diese Übung tun, wird unsere Aufmerksamkeit immer intensiver, ja, wie schon erwähnt. Und da gibt es einen Punkt, den man eigentlich nicht bestimmen kann, weil man kann ihn fühlen. Und dieser Punkt ist, wo auch der sanfte Wille, ich würde sagen, nicht mehr gebraucht ist, sondern es heißt, man lässt es geschehen. Wenn nämlich die Aufmerksamkeit einen kritischen Intensitätspunkt erreicht, dann wächst die Aufmerksamkeit wie von sich selbst und da ist der Punkt, wo man es geschehen lässt, wo man nicht einmal mit dem sanften Willen arbeitet. Das ist, in der Kunst ist das wieder bekannt, dieser Punkt, wo man auch nicht bestimmen kann, wann und wo, ich sage Ihnen gleich ein Beispiel dafür, so wie man Denken eigentlich geschehen lassen muss. Ja, man kann anfachen, aber man kann nicht schieben. Nicht einmal mit dem sanften Willen, das Denken tut es schon. Ja, und dieses Geschehen lassen ist auch in der Kunst. Also wenn ein Pianist ein neues Stück lernt, wie er es auch macht, durchaus verschiedene Wege, und er beginnt zu spielen, dann muss er dabei sein. Er muss sich bemühen, er muss hören, muss üben, eine Passage und so weiter. Dann kommt ein Punkt, wo es beginnt, man nennt das, es geht. Jetzt geht es. Ja. Da hört jegliche Bemühung auch mit dem sanften Willen auf. Die Musik spielt sich. Das ist, was geschieht. Auch beim Theater kann man das beobachten. Also wenn, sagen wir, nicht ganz große Schauspieler am Beginn des Stückes bemühen sie sich. Der eine will Hamlet sein, der andere will Ophelia sein. Und man hat das Gefühl, es quietscht, ja, oder nicht geölt, die Sache. Und Und dann kommt ein Punkt, meistens tritt ein ganz großer Schauspieler auf und in dem Augenblick, wo er auf der Bühne ist, verwandelt sich alles. Es läuft. Ja? Es kein Knarren oder sagt man das so, kein Quietschen. Jetzt bemüht er sich nicht, Hamlet zu sein, jetzt ist er. So, das. Also diesen Punkt kann man auch in dieser Übung, Konzentrationsübung erleben, wo es dann geht. Das ist nicht am Anfang unserer Übungskarriere. Ja. Dazu braucht man einige Zeit oder Übungen, bis man diesen kritischen Punkt erreicht, wo man dann loslässt und es die Aufmerksamkeit wächst von sich aus. Das ist auch der Punkt, wo die Sache Freude macht. Freude beginnt zu machen. Ja. Das ist ein wichtiger Punkt, weil, wie gesagt, schon lernen tun wir richtig, wenn es Freude macht, und ebenso üben tun wir richtig, wenn es Freude macht. Aber dazu muss man eine Anfangsperiode durchmachen, wie auch bei der Kunst. Also wenn Sie anfangen mit der Geige zu spielen, keine Freude für Sie und ganz besonders keine für die Umgebung. Also, aber dann kommt der Punkt, wo es dann wirklich geht. Also das ist so eine Sache. Vielleicht würde ich vorschlagen, dass wir jetzt eine Übung machen. Ja? Weil das Reden über, wie man Klavier spielt, daraus wird noch keiner so richtig. So dass bitte geben Sie sich einen einfachen, menschengemachten Gegenstand. Ja, also muss nicht gerade die Stecknadel sein, aber kann auch durchaus bleiben. Ja. Und wir beginnen mit der Frage, wie siehst du aus? Kommt das Bild? Wir halten ihn mit dem ansprechenden Blick. Wir schauen gleich mit dem inneren Blick. Bitte noch einmal nicht mit den Augen vorstellen wollen. Das geht nicht. Die Augen haben damit überhaupt nichts zu tun. Deswegen versuchen Sie es irgendwo nicht auf der Innenwand der Lider das Bild zu suchen, denn dort werden Sie ihn sehr schwierig finden, sondern hinter Ihnen, vor Ihnen, irgendwo. Ja. Jetzt ist, wenn Sie das Bild haben und es halten, wahrscheinlich, kann ich Ihnen voraussagen, wird dieses Bild einen eigenen Willen zeigen. Es wird sich verändern, drehen, Sprünge machen, also seinen Eigenwillen entfalten, macht nichts. Lassen Sie das ruhig geschehen. In der nächsten Übung werden wir etwas auch damit machen. Also Vorstellung halten, wenn Sie das eine halbe Minute machen und Sie können es halten, dann ist es schon sehr gut. Halbe Minute ist ungefähr die kritische Zeit, nach meiner Erfahrung. Wenn Sie eine halbe Minute halten können, können Sie wahrscheinlich auch eine weitere halbe Minute machen. So, das wird insgesamt eine halbe Minute das Bild halten. Ungefähr.
So. Hat sich bewegt? Nein? Sehr gut. Das ist nicht der. Ich habe gesagt, nicht an der Innenwand der Augenlider. Das setzt voraus, dass Sie das mit geschlossenen Augen machen. Sie müssen probieren es. Das ist individuell. Es gibt Menschen, die es besser mit offenen Augen machen, diese Übung, diese Vorstellungsübung. Also Sie müssen alles individuell probieren. Das ist experimentelle Wissenschaft, die Geisteswissenschaft. Sowieso. Wir machen eine zweite Übung. Wenn jetzt dieses Ding, was Sie vorstellen, so einen Eigenwillen entfaltet, dass es sich dreht oder sich vergrößert, verkleinert, alles Mögliche kann passieren. Dagegen ist das Beste, wenn wir selber damit spielen. Das heißt, wir stellen das Objekt vor und dann spielen wir. Also wir stellen es vor in der Hand, wir werfen es hinauf in die Luft und fassen es, wenn es herunterfällt, oder wir lassen es auf den Boden fallen und dann heben wir es auf. Wir werfen es von einer Hand in die andere, also spielen, einfach spielen, bewegen, nicht einfach vorstellen, in Ruhe vorstellen, sondern wir können damit auch, kann man es in Funktion vorstellen, also den Kugelschreiber im Kugelschreiben, ja. Also in Funktion, wie Sie wollen, sehr frei, es ist Spiel, das Ganze. Spielen wir eine halbe Minute mit der Sache und dann versuchen wir es in Stillstand vorzustellen. Verstehen Sie es? Also erstmal wild spielen, was Sie wollen. Ja. Absolut freie Fantasie. Halbe Minute und dann noch eine Viertelminute in Ruhe vorzustellen. Dreiviertelminute. Können Sie handhaben, diese Sache? Immer locker, spielerisch. Spiel. Das Spiel. Wenn wir jetzt diese Übung ist Übung Nummer 1, auch unter den Nebenübungen, die Steiner als Nebenübung gegeben hat für Leute, die eine Hauptübung haben. Die Hauptübung, wie schon gesagt, heißt Meditation. Für Menschen, die beginnen, sind diese Nebenübungen grundlegende Übungen und so müsste man sie behandeln. Ich lege den größten Wert auf die Konzentrationsübung, nämlich deswegen, weil alle anderen dies schon voraussetzen, dass man alle anderen, fünf andere Nebenübungen schon konzentriert macht. Eine Übung, die man nicht konzentriert macht, ist keine. Ist überhaupt nicht Übung. Auch in der Kunst ist das so. Also deswegen ist es so wichtig. Und meine Erfahrung ist, wer konzentriert ist, der weiß, was der nächste Schritt sein wird auf seinem Übungsweg. Braucht man nicht beraten. Ja, der fühlt es schon, wo es weitergeht. Ich möchte noch einmal hier zurückkommen auf dieses, einerseits auf dieses Geschehen lassen. Möchte ich Ihnen von Melo etwas vorlesen, weil er kennt diese Sache. Ich habe der Melo Ihnen schon, glaube ich, vorgestellt, einigermaßen. Und er schreibt, das ist auch in diesem Büchlein, eine Minute Unsinn. Du kannst mit Willenskraft Essen in deinen Mund stecken, aber nicht mit Willenskraft Appetit bekommen. Du kannst mit Willenskraft ins Bett legen, aber nicht mit Willenskraft einschlafen. Du kannst mit Willenskraft jemandem ein Kompliment machen, aber nicht mit Willenskraft Bewunderung erwecken. Bewundern Sie etwas, so, bitte. Du kannst mit Willenskraft ein Geheimnis mitteilen, aber nicht mit Willenskraft Vertrauen schaffen. Du kannst mit Willenskraft einen Dienst erweisen, aber nicht mit Willenskraft Liebe schenken. Das sind die, wo man es geschehen lässt. Ja, das sind diese anderen. Das könnte man unendlich fortsetzen, diese Serie. Das andere, was ich erwähnen möchte, wir haben schon viel über die leere Aufmerksamkeit gesprochen, weil nur diese kann sich erfahren, nicht wo die Aufmerksamkeit sich schon in ein Objekt ergießt oder verwandelt. Und das Eigentümliche ist, es klingt so östlich, diese leere Aufmerksamkeit. Und das, wo sind Sie? Dass die Leerheit eigentlich die grundlegende Realität ist und so weiter. Nun, ich muss Ihnen verraten, dass zum Beispiel Schiller in seinen ästhetischen Briefe, wie heißt das, für die Erziehung des Menschen, im 19. 20. Brief am Anfang absolut klar über diese Leerheit spricht und im 21. Brief ein bisschen, nicht am Anfang, sondern ein bisschen später. Ich kann das nicht vorlesen. Wenn Sie dann so Meister Eckhart studieren, der andauernd spricht er über dieses Bewusstsein über das Nichts, in anderen Worten. Und jetzt kommt der Hammer, das habe ich in Deutschland gelernt, den Ausdruck, weil jetzt Steiners Werk auf dem Internet ist, ließ ich mir alle die Stellen, wo er über leeres Bewusstsein spricht oder über das Nichts als eine Wirklichkeit spricht, heraussuchen. Ja? Ich habe das per Fax erhalten und nur die Stellen, ja, die sind ungefähr ein Meter langes Fax. Also das war für mich, ich wusste, hier in diesem Heftchen sind manche Stellen über das leere Bewusstsein von Steiner, aber ich wusste nicht, dass das so oft bei ihm vorkommt. Und das zeigt, dass das eigentlich gar nicht so östlich ist, sondern recht westlich. Also den Steiner und Schiller kann man doch nicht irgendwie zum östlichen Geistesgut rechnen. Schwierig zumindest. Also das ist schon so. Und das ist absolut bewusst, auch wenn Steiner dieses leere Bewusstsein beschreibt, ja, dann ist es immer auch betont, dass dieses wahre Ich oder das wahre Selbst durch das Tor des leeren Bewusstseins oder leeren Aufmerksamkeit eigentlich einem, so drückt er sich aus, oft entgegenkommt. Und das ist die erste geistige Erfahrung, mögliche Erfahrung des Menschen. Also das ist schon ziemlich viel, wenn man nicht weiß, woher das kommt, dann könnte man meinen, manches auch über Nirvana, was er schreibt, das kann man auch aussuchen, heute sehr einfach. Klingt sehr so, ich würde sagen, nach Zen-Buddhismus. Abgesehen von dem Fakt, dass er, das kann ich Ihnen ganz schnell vorlesen, weil ich lese das vor, weil man begegnet dann so dogmatische Leute, die alles abweisen, was nicht Steiner ist. Also GA 130, der 19. September 1911, Vortrag. Und wenn wir den ganzen geistigen Werdegang in seiner fortschreitenden Entwicklung nehmen, so sehen wir, Doppelpunkt, der im Liebesfeuer sich hinopfernde Buddha ist der Inspirator unserer Geisteswissenschaft. Also, schöner kann es nicht gehen. Was ich Ihnen jetzt erzählen möchte, das ist, was heißt eigentlich meditieren und was ist, wenn ein Autor oder irgendjemand einen Text, einen meditativen Text liefert, oder warum tut er das, oder aber ein Symbolbild für die Meditation liefert. Wie das Steiner und alle anderen, die solche Erfahrungen gemacht haben, immer es getan haben. Das ist wichtig, dass wir das wissen. Was ist denn damit gemacht? Ist auch ein ganz besonderes Problem der Philosophie, der heutigen Philosophie, nämlich Problem des Mitteilens steckt dahinter. Es gibt Erfahrungen, über die man informativ nicht sprechen kann, nicht schreiben kann. Man kann informativ über eine Gebrauchsanweisung informativ machen, über Wissenschaft informativ sprechen, über vielleicht eine Reise
in Mexiko informativ sprechen, aber es gibt Erfahrungen, die informativ nicht mitteilbar sind. Das ist uralte Weisheit. Chinesisch heißt es, wenn du den Namen kennst, ist das sicherlich nicht der richtige Name, der wahre Name. Ja, schon das. Und natürlich ist schon alle Kunst nicht informativ mitteilbar. Das heißt, man kann nicht sagen, was ein Musikstück eben sagt. Man kann auch nicht sagen, was ein gutes Gedicht sagt. Also so könntest du sagen, was dieses Gedicht, könntest du das mit eigenen Worten. Ja, das ist meine, ich war befreundet, bin befreundet mit Michael Ende. Und er hat oft gesagt, er wusste schon, als junger Mensch, ein Dichter ist ein Mensch, der sich nicht ganz richtig ausdrücken kann. Und deshalb braucht es einen Lehrer, der sonnenklar sagen kann, was der Dichter eigentlich sagen wollte. Also eigentlich. Das hat er natürlich ironisch gemeint. Und das schon ein Gedicht, ein gutes Gedicht, ist so, ja, dass man ihn nicht informieren kann, was steckt denn im Gedicht. Und da gibt es die sogenannten geistigen Erfahrungen, von denen man überhaupt nicht informieren kann, nämlich deswegen, weil diese Erfahrungen oberhalb der Sprache, also über die Sprache hinaus geschehen, und deshalb kann man sie nicht in die Sprache fassen. Und jetzt kommt das Problem, ja, wie kann ich das dann mitteilen? Das ist das Problem der modernen Philosophie, also heutigen Philosophie. Die Philosophen haben längst entdeckt die Wichtigkeit der Intuition, aber wie kann man dann das intuitiv Erfahrene mitteilen? Das ist ein riesiges Rätsel, weil sie nicht wissen, dass so etwas, wenn sie nicht wissen, dass so etwas wie Meditieren existiert. Und was der Erfahrende, derjenige, der so eine Erfahrung hat, was er macht, weil es nicht informativ mitteilbar ist, die Erfahrung, das ist, dass er, sagen wir, er irgendwo hier ist eine Ebene des Bewusstseins, sonst im Alltags, für das Alltagsbewusstsein ist das immer überbewusst, schon weil außerhalb der Sprache, über die Sprache hinaus. Und hier erlebt jemand, also das ist dieser Mensch, der da etwas erlebt. Ja. Und Alltagsbewusstsein ist hier, und da sind wir, also zum Beispiel jetzt, und auch so. Alltagsbewusstsein. Und jetzt ist, was dieser da macht, um irgendwie mitteilen zu können, dass er von hier aus einen Seil herunterlässt. Auf diese Ebene. Können Sie das vorstellen? Es kann auch eine Strickleine sein, aber er lässt eine Kipplein beim Seil, lässt das hinunter und erwartet, dass dann diese Menschen, die da nicht teilhaftig waren an dieser Erfahrung, den Seil ergreifen und versuchen, hinaufzuklettern. Und wenn sie dahin gelangen, dann können sie ungefähr diejenige Erfahrung machen, die der Ausgangspunkt war, für diesen Seil herunterzulassen. Und natürlich ist dieser Seil jetzt nicht etwas, das man kauft. Also man in den Mund nimmt, so ein Kaugummi kaut oder analysiert, woraus ist er gemacht, der Seil. Das wäre ein falsches Verfahren. Und dieser Seil ist ein sogenannter meditativer Text, ja, oder aber ein Bild, ein Symbolbild, das man nicht mit dem Köpfchen deutet, sondern das als Meditationsthema genommen wird. Dieses Meditieren ist dann das Klettern hinauf. Besser gesagt, es, wenn wir unsere Aufmerksamkeit da hineinbegeben in diesen meditativen Text oder Bild, dann hebt uns dieses Bild oder der Text hinauf. Wir spüren, so wie im Heißluftballonkorb, da die heiße Luft, also das, die Wärme eigentlich die Kraft ist, die uns hebt, ja, könnte man so sagen. Der Ballon ist die Form des Inhaltes, was der Seil eigentlich ist. Also, wie begegnen wir solche Texte? Woher wissen wir, das ist ein meditativer Text zum Beispiel? Das, wir wissen es dadurch, dass der Text informativ nicht brauchbar ist. Das heißt, es ist offensichtlich, dass das keine Information ist. Wir verstehen ihn auch nicht im Sinne von Bedeutung, obwohl wir diesen Text auch sofern durchaus verstehen. Es muss in einer Sprache sein, die wir sprechen oder die wir verstehen. Ich sage mal ein Beispiel. Das ist ein steinerischer Text. Die Weisheit lebt im Lichte. Verstehen Sie das? Können Sie das übersetzen? Ohne weiteres. Wisdom lives in the light. Also insofern habe ich es schon verstanden. Wenn Sie mich aber noch einmal fragen, hast du es wirklich verstanden? Ja? Dann sage ich, kein Wort habe ich verstanden. Ich weiß nicht, was Weisheit ist. Ja? Ich weiß nicht, wieso Weisheit leben kann. Ist doch keine Biologie jetzt. Ja? Und ich weiß nicht, was heißt im Licht. Was für Licht und wieso im? Ja, ich weiß, was heißt im in diesem Raum oder in dieser Minute, das weiß ich, aber im Licht kein Wort. Ja, trotzdem konnte ich es übersetzen. Ja, also formell versteht man schon das, weil es in Deutsch ist, aber dem Wesen nach kein Wort. Und wir haben doch den Eindruck, dieser Satz ist nicht einfach Blabla. Also jemand hat beliebige Worte zusammengestellt, diesen Eindruck haben wir nicht, sondern es ist geheimnisvoll. Und jetzt, wenn wir diesen Satz nehmen, er ist nicht zu denken da, ja, zunächst, sondern er ist ein Seil. Wir können durch diesen Satz dorthin gelangen, woher er kommt, woher der Seil heruntergelassen wird und zu der Erfahrung, die der Steiner gehabt hat, als er diesen Satz geschrieben oder formuliert hat. Das ist die Funktion des Meditierens. Meditieren ist nicht Denken. Nicht nur, dass es nicht Denken ist, sondern es ist nicht denken. Das ist mehr als nicht denken. Es ist eine Tätigkeit, die durchaus mit dem Denken beginnt, aber dann über das Denken hinaus einfach die Konzentriertheit wünscht oder erheischt, damit man sich auf diesen Satz konzentrieren kann. Das nicht denken. Damit ist schon sehr viel vorausgesetzt. Nämlich es ist vorausgesetzt, dass wir konzentriert sein können. Zweitens, es ist vorausgesetzt, dass wir unser Denken mit seinen schlechten Gewohnheiten, nämlich immer zwitschern zu wollen, im Zaum halten können. Das können wir nicht, wenn wir nicht geübt sind in der Konzentration. Da beginnt das Denken eben sich zu betätigen, und das ist eben nicht meditieren. Meditieren heißt, uns konzentrieren, Steiner oft sagt, versenken mit unserer Aufmerksamkeit in einen Satz oder in ein Bild, ein Symbolbild. Eigentlich ist es einfacher mit dem Symbolbild und wieder nicht einfacher mit dem Symbolbild, das werden wir gleich besprechen, oder wenn nicht heute, dann morgen besprechen. Zunächst möchte ich vielleicht schildern, was die Probleme sind, wenn wir einen Satz haben. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, konzentrieren oder aufmerksam kann man nur auf ein Objekt sein. Das können Sie ausprobieren. Machen Sie so und versuchen Sie, Ihre zwei Finger zugleich zu empfinden. Ja, zugleich. Versuchen Sie das. Sehr lehrreich. Ja? Versuchen Sie zugleich Ihre zwei Finger zu empfinden. Nicht schauen. Auch schauen ist schwierig, zwei. Aber zu empfinden. Können Sie das? Die Aufmerksamkeit oszilliert von einem zum anderen. Wir können einen Finger sehr gut empfinden. Ja, kein Problem. Aber zwei nur durch Tricks. Ich zeige Ihnen so einen Trick. Wir machen so und ziehen die zwei Finger auseinander mit der Vorstellung, da ist ein Gummiband, das sie verbindet. Zwei. Dann können Sie diese zwei als Einheit behandeln. Verstehen Sie? Oder Sie stellen sich vor, dass Sie einen Lappen halten zwischen den zwei Fingern. Oder Verbindung. Dann kann man aufmerksam sein, weil da eine Einheit entstanden ist. Das ist schon, wir sind so eingerichtet, unsere Aufmerksamkeit.
Auf bestimmte Kinder, ja. Können es. Das ja. Beides gleichzeitig nur sogar charakteristisch und können nicht.
Ja, genau. Aber das ist eben, wo die Kinder noch nicht ganz abgetrennt sind. Und es ist das Fühlen, das so arbeitet. Das ist ja das Riesenproblem mit allen diesen Problemkindern, dass sie anscheinend mit Aufmerksamkeit Mangel haben. Sie haben Plus, weitgehend Plus. Aber fühlende Aufmerksamkeit, die kann alles fassen. Das ist nicht so. Und was Ritalin macht, das ist eben, dass dieses Fühlen total unterdrückt wird. Jegliches Fühlen. Das ist also aus eigener Erfahrung. Ja, ich war neugierig, wie Ritalin wirkt. Ja, habe genommen, tüchtige Dose, weil wenig hat nichts gebracht. Und eiskalt, ja, eiskalt, sehr intellektuelle Aufmerksamkeit sehr zugespitzt, aber eiskalt. Das ist die Sache. Und deshalb, weil dieses Fühlen bei diesen Kindern, das immer umfassend ist, ausgegossen in das Klassenzimmer oder auch noch darüber hinaus, das wird weggeschafft, da können Sie auf den Lehrer aufmerksam sein. Der Preis ist, Lebensfreude ist weg, weil das ein Fühlen ist. Ja, das muss man schon sehen. Ich will jetzt nicht über die sprechen, aber nur weil du es erwähnt hast. Das ist Fühlen. Nun, das Problem ist jetzt, dass wir in den meisten Sätzen zumindest einige Wörter haben. Also zum Beispiel die Weisheit lebt im Licht. Also Artikel zählt nicht, also das ist ein Wort, die Weisheit lebt im Licht. Vier. Wir können nicht auf vier Wörter gleichzeitig uns konzentrieren. Und wenn wir den Satz so lassen, da können wir nichts anderes tun, als immer wiederholen. Wir sagen innerlich, die Weisheit lebt im Lichte. Ende des Satzes, was tue ich jetzt? Ja, wiederhole es. Das kommt man nicht in die Versenkung. Versenkung ist ein wunderschönes Wort. Das heißt, ich gehe ganz hinein. Das kann man nicht mit vier Worten, kann man nicht einmal mit zwei, sondern man kann es nur mit eins, so dass wir irgendwie auf irgendeine Weise aus diesen vier eine Einheit machen müssten. Es gibt verschiedene Methoden. Eine Methode ist, dass man Klebstoff nimmt und da zusammenklebt. So. Das ist schwierig. Nicht unmöglich, aber schwierig. Es gibt, man kann diesen Klebstoff nicht kaufen. Man muss es selbst machen. Und es ist schwierig. Also man kann sagen, die Weisheit lebt mir nicht, das ist eins. Aber es ist schwierig, von den einzelnen Wörtern loszukommen und immer die Einheit von vier Wörtern als Einheit haben. Es gibt eine andere Methode, ist, dass man die ein Wort wählt. Ja, wählen Sie ein Wort.
Licht.
Ja, und dieses Wort behält und alle anderen, die Bedeutung aller anderen Wörter eins nach dem anderen in dieses bleibende Wort hinein kondensiert. Ja. Das heißt, ich sage nicht, die Weisheit lebt im Lichte, sondern zunächst lebt im Lichte, ich meine natürlich die Weisheit lebt im Lichte. Ja. Aber dann nehme ich dieses Wort auch da hinein, die Weisheit lebt im Lichte, jetzt habe ich im Lichte, ich meine die Weisheit lebt im Lichte, dann auch noch das im weg, dann habe ich Licht. Ich meine, die Weisheit lebt im Licht. Aber das ist eine bekannte Sache, dass wir nicht ganze Sätze brauchen. Ja, es gibt lange Gespräche, die nur daraus bestehen, dass einer sagt, der sagt, Ja, das verwenden wir hier ungefähr, diese Sache. Also, wir können jegliches Wort wählen von den Vieren, ja, ein Zeichen. Und jetzt kann man sich dann auf dieses letzte Wort, das jetzt nicht mehr so ist wie am Anfang, war Licht, sondern es ist jetzt voll mit Bedeutung. Es bedeutet, die Weisheit lebt im Lichte. Aber ich sage nur Licht. Und alle wissen schon, was ich meine. Ja. Ich meine nicht Licht, sondern ich meine, die Weisheit lebt im Licht. Das. Aber ich sage nur Licht. Könnte auch ein anderes Wort sein, auch im könnte sein. Ja, unsere Wahl beliebig. Ja, jetzt kann man sich, jetzt kommen Fragen. Nämlich, wenn ich mich auf dieses vollgestopfte Wort konzentriere, worauf konzentriere ich mich? Auf die Klanggestalt oder auf was? Ist das verständlich? Nicht auf die Klanggestalt. Nicht, also Licht ist, man kann es vorstellen, vielleicht, ja, aber ich konzentriere mich auf jedenfalls auf die Bedeutung. Wenn es bildhaft ist, kann ich ein Bild nehmen, das ist dann Bildmeditation. Ich kann aus dem eine Bildmeditation machen, wobei ich schwierig Weisheit vorstellen kann. Aber Licht kann ich vielleicht vorstellen, und wenn ich es vorstelle, muss ich es so vorstellen, dass dieses Bild jetzt auch die Weisheit lebt, ihm bedeutet. Ja? Wenn ich es nicht als Bild nehme, sondern als Wort, dann sage ich Licht, und in diesem Fall, wie wir es gemacht haben, und ich versenke mich in die Bedeutung. Das ist in diesem Fall Licht, was bedeutet das? Und es enthält auch die anderen Wörter, die wir hineingestopft haben in dieses letzte Wort. Also nicht Laut, nicht Klang ist das, sondern die Bedeutung. Wir suchen eigentlich eine Bedeutung. Und wir benutzen den ganzen Satz, um diese Bedeutung zu finden. Und auch das letzte Wort benutzen wir dazu, diese Bedeutung zu finden. Ist wie ein Wegweiser. Ja. Wenn man Ausflug macht, dann bleibt man nicht bei dem Wegweiser stehen oder sammelt es einen der Rucksack, sondern man geht, es zeigt eine Richtung. So, in diese Richtung sollst du gehen. Und das ist dann Meditieren. Nun, die Frage, die jetzt auftaucht, ist, mehrere Fragen tauchen auf, nämlich erstmal, bevor wir zum Meditieren kommen, sind noch zwei Gebärden da. Die erste ist, dass wir Besinnung nennen. Und Besinnung heißt, wir denken über, ich habe gesagt, Meditieren ist nicht Denken, aber Besinnung ist Denken. Wir denken über diesen Satz nach, über die Worte und über den Satz. Das heißt zum Beispiel, was heißt Weisheit? Ja, das, wissen Sie, was Weisheit ist? Nicht sehr. Aber es, im Deutschen ist das glücklich, die Sache, weil im Wort Weisheit ist die Weise, wie man das wie, ja, verstehen Sie, auf welche Weise man etwas macht, wer das kennt, die Weise, der ist weis, der hat Weisheit. Ist das verständlich? Das ist aber nur in der deutschen Sprache so, aber glücklich. Ja, man kann nachdenken, was heißt Weisheit? Dann kann man nachdenken, was heißt lebt? Was ist denn, wie kann Weisheit leben, lebendig? Ja, so, da kommt man auch in einen Gedanken, in ein Gedankengewebe hinein. Dann kann man auch noch nachdenken, was heißt im? Sehr interessant. Was heißt in? In dem Licht, was heißt in? Versuchen Sie mal, was alles zum Vorschein kommt, wenn man diese Präposition in betrachtet. Und dann letztlich kann man denken, was heißt Licht? Man, das physische Licht, äußere Licht, ja, das die Welt erleuchtet, die Dinge erleuchtet, darüber haben wir schon was gesagt, dass sie selbst das Licht unsichtbar ist, oder es ist inneres Licht, die Aufmerksamkeit selbst, die gemeint ist. Also wir machen Gedankengänge, das heißt Besinnung. Warum? Es hat mehrere Zweckmäßigkeiten. Wir wollen einmal das Denken ermüden. Ja? Es soll sich jetzt in der Besinnung austoben. Ja? Mach was mit dem Satz, was du willst, dann mit dem Denken. Befasse dich damit später es schon so müde ist, dass wenn wir uns jetzt auf dieses letzte Wort konzentrieren, da hat es keine Lust mehr zu zwitschern. Ja. Wenn die Konzentriertheit nicht genügend ist, fallen wir immer ins Denken zurück. Das bemerken wir auch. Bitte, es ist keine Sünde, wenn man denkt, also keineswegs, aber es ist noch nicht meditieren, wenn man denkt. Die zweite Ursache, warum wir diese Besinnung machen, dass wir uns auch ein bisschen bekannt machen mit dem Satz, mit den Worten. Ja? Wir gehen um die Worte herum und bestaunen sie, bewundern sie. Wir können ein bisschen in Führung kommen mit diesen Worten, die wir eigentlich keines von denen so richtig verstehen. Wir wissen nicht, was Weisheit ist. Wir wissen nicht, wie eine Weisheit leben, wie die Weisheit leben kann und noch dazu im Licht. Also, und also, dass wir so familiär, heimatlich fühlen, ein bisschen in dem Satz. Und drittens ist das, es könnte in der konzentrierten Denken ein neues Licht aufgehen. Ja? Aha, so ein Aha-Erlebnis haben, das ist der beste Eintritt oder Eintrittskarte in das Meditieren. Ja? Deswegen. Jetzt nach der Besinnung kommt das, was wir hier so schnell gemacht haben, dass wir den Satz in ein Wort zusammengefasst haben. Das kann man Reduktion nennen. Das heißt, die Zahl der Wörter reduzieren. Und drittens kommt dann, was wir wirklich meditieren nennen, dass wir uns in das eine Wort hineinbegeben. Dieses Hineinbegeben ist sehr ähnlich, wie wir das im Morgengebet machen, dass wir nämlich uns ganz identifizieren mit unserem Gegenstand, wenn wir dort sind. Stellen Sie diese Gebärde, wo wir dort sind, beim Gegenstand, nicht bei uns dort. Ja, das dort ist natürlich dann nicht dort. Nur wir nennen es dort, wenn wir nicht dort sind. Ist das verständlich, bitte? Also dieses Eingehen in den Gegenstand, so gehen wir in dieses Wort, in die Bedeutung dieses Wortes oder des ganzen Satzes hinein. Das heißt meditieren. Und wenn wir jetzt die Frage stellen, und was passiert dann? Nehmen wir an, wir sind fantastisch konzentriert, das Denken schweigt in diesem dritten Schritt. Was passiert dann? Ja, also es ist schwierig zu beschreiben, aber immerhin kann man es probieren. Zunächst sind wir konzentriert. Wir fühlen verschiedene Bewegungen, ich meine jetzt Bewusstseinsbewegungen. Ich will das nicht beschreiben, ich will Ihnen nicht die Grausamkeit antun, dass ich vorschreibe irgendwie, was Sie dann erleben, was Sie erfahren sollten. Das ist nicht so gut, aber wir erleben etwas, das in unserem Bewusstsein. Wir kehren immer zurück zum Thema und wenn alles gut geht, verschwindet das Thema. Auch dieses Wort, das den ganzen Satz vertritt, verschwindet, man könnte sagen, schmilzt. verliert die Form, denn das ist immer noch eine Form, schmilzt in der Wärme unserer Aufmerksamkeit und wenn noch alles gut geht, dann plötzlich erscheint eine andere Form und diese andere Form ist eine Erfahrung. Jetzt müsste ich Ihnen klar machen, dass Erfahrung ist. Was haben wir heute schon probiert, dass wir das nicht gut beschreiben können. Ich kann nur so Beispiele geben. Zum Beispiel sind Sie hungrig jetzt? Ja?
Ja.
Nein?
Ja.
Sie sind hungrig. Ja? Und Sie stellen sich jetzt eine wunderbar schöne, bleiben wir beim ungarischen, Gulaschsuppe vor. Stellen Sie vor, dass Sie das essen. Ja? Nun, können Sie das unterscheiden, diese Vorstellung, wenn Sie wirklich mal eine Gulaschsuppe essen? Ja? Können Sie das unterscheiden? Es ist jetzt wirklich. Sie bekommen wirklich einen Teller Gulaschsuppe, essen es und der Hunger ist weg. Können Sie unterscheiden. Das zweite war eine Erfahrung, das erste eine Vorstellung. Ja, ich kann es noch anders machen. Also, stellen Sie sich vor, dass ich trete an Ihre Zehe. Können Sie vorstellen? Können Sie das unterscheiden von mir?
Ja.
Das war nicht so richtig, aber das zweite war eine Erfahrung. Ja. Nun, ist die gelungene Meditation ist eine Erfahrung und nicht eine Vorstellung. Und wenn Sie da, warten Sie mal, haben Sie Zweifel, ob ich jetzt wirklich Ihre Zehe berühre oder nicht? Haben Sie Zweifel?
Nee.
Nein, gar keine Zweifel. So ist es mit jeder Erfahrung. Da zweifelt man nicht. Das heißt, wenn Sie nach dem Meditieren Zweifel haben, war das eine Vorstellung nur oder war es Erfahrung, dann war es keine Erfahrung. Bei der Erfahrung zweifelt man nicht. Ja? Das ist selbst evident. Ja? Es ist kein Zweifel da. Also wenn Sie auch die Gulaschsuppe essen, kein Zweifel. Ja? War es eine Vorstellung? Nein. Realität. Man hat Realitätsgefühl, auch bei der gelungenen Meditation. Und das ist diese zweite Form, die sich aus der Formfreiheit, weil wenn die Form aufgelöst wird, ja, das Thema aufgelöst wird, sind wir in der formfreien Aufmerksamkeit, leeren Aufmerksamkeit, aber wir behalten die Richtung. Die gibt uns das Thema und jetzt bildet sich vielleicht, und das heißt gelungene Meditation, eine zweite Form, eine Erfahrung, aha, eine Erfahrung, meistens mit Freude begleitet, meistens mit Fühlen begleitet. Und wenn wir jetzt das ausdrücken wollen, denn das ist selbstverständlich, ich will das nicht verheimlichen, diese Erfahrung, sondern ich will damit meine Mitmenschen beschenken, das ist bei jeder Erfahrung so, wenn Sie ein bisschen nachdenken, wenn Sie das schon finden. Und dann haben wir drei Möglichkeiten. Also, ich sage, ich habe diesen Satz meditiert und Sie fragen mich, ja, und hast du etwas erfahren? Ich sage, ja, und was? Da gibt es drei Antworten. Das eine ist, ich habe erfahren, die Weisheit lebt im Lichte. Das ist ein Weg zur Mitteilung. Und ja, wenn da lauter Zen-Meister säßen, da würden sie schon, bevor ich den Mund aufmache, wissen, ob das eine Erfahrung war oder ich mache nur Worte. Und man hört, ja, war es Erfahrung oder spielt nur? Das kann man hören. Und die zweite Möglichkeit ist, dass ein anderer Satz in mir entstanden ist, also ich habe eine Erfahrung und wenn ich das ausdrücken will, kommt ein anderer Satz, der ist auch ein meditativer Satz. So entstehen neue Meditationen, zum Beispiel aus einer Meditation eine andere. Also ich kann dann einen anderen meditativen Satz sagen, auch nicht informativ. Oder dritter Fall, es kommt mir ein Bild, ein Symbolbild und ich kann das beschreiben. Das Symbolbild, das ist wieder Thema einer anderen Meditation. Diese drei Wege sind es, womit man antworten kann. Was hast du erfahren? Ja, wenn es eine Erfahrung war, sag mir, was hast du erfahren? Das sind diese drei Wege. Und wir werden dann, also das kommt jetzt morgen versuchen wir eine einfache Satzmeditation zu machen. Und wenn alles gut geht, dann Nachmittag oder in der zweiten Einheit eine Bildmeditation. Damit so Sie den Geschmack bekommen.
Was heißt denn das?
Ein sehr wichtiges, man nennt heute sehr vieles Meditieren. Ja, also wenn man sich ein bisschen so vertiefter den Kopf kratzt, kann man das auch Meditation nennen, wird auch oft getan. So im Fernsehen oder im Rundfunk gibt es, in der Schweiz gibt es jeden Sonntag eine Meditation. Da spricht jemand etwas. Vielleicht ganz weise, vielleicht nicht, aber man nennt das. Mich interessiert nur, und das möchte ich ganz klar stellen, nur die Art von Meditation, die als Forschungsmethode gebraucht werden kann. Nichts anderes. Also es gibt Meditationsarten, die führen zu glückseligen und lichtvollen Zuständen, ja, Zuständen, aber nicht zu einem neuen Erkennen. Das. Mich interessiert nur die Art des Meditierens, die zum gebraucht werden kann zum neuen Erkennen, zum Beantworten von Fragen, also die Erkenntnis zu Erkenntnissen führen kann. Das ist auch die steinersche Art des Meditierens. Alle seine geistigen Erfahrungen sind Meditationsergebnisse. Glauben Sie nicht, dass er sich die Zigarette angezündet hat und dann kamen ihm die geistigen Erfahrungen. Ja, das ist nicht so. Überhaupt nicht so. Das sind alle Meditationsergebnisse, die er dann im Text fasst. Und diese Texte sind schätzungsweise 80% auch meditative Texte. So zum Beispiel selber sagt das, die ganze Geheimwissenschaft ist Stoff für Meditieren und nicht etwas, was man auswendig lernt. Das auswendig Lernen wäre den Seil zu kauen. Ja, den Mund nehmen und so. Und wieder kauen. Sogar. Also das ist nicht gemeint mit diesen Texten. Sie finden solche Texte fast in jedem Vortrag. Und das fühlt man. Also wenn er so die Leute begrüßt in Norwegen, liebe Freunde, ich bin so froh, dass ich in Oslo bin, kein meditativer Text. Wenn er den Wilson beschimpft, auch kein meditativer Text. Wenn er den Pfarrer Kuli, besonderer Pfarrer in Dornach damals, beschimpft, auch kein meditativer Text. Aber dann kommt etwas, das so klingt wie dieser Satz, und da wissen wir, aha, jetzt. Ja, jetzt ist das, kommen zwei Seiten meditativer Text und dann kommt er zurück und spricht über etwas informativ. So. Also die Der größte Teil dieser Texte ist meditativ jedenfalls. So, jetzt wünsche ich Ihnen einen guten Appetit.
Vielen Dank.